Hallo und herzlich willkommen zu Potsmo, deinem Online-Marketing- und SEO-Podcast. Das hier ist Teil 2 unserer großen ChatGPT-Doppelfolge. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, solltest du das dringend nachholen. Ansonsten geht es jetzt weiter mit unseren Best Practices zum Thema Prompting mit ChatGPT. Wir sprechen über AI-Humanization-Tools und präsentieren euch unsere Formulierungen, an denen ihr die meisten ChatGPT-Texte sofort erkennen könnt. Zum Abschluss gibt es auch noch eine wilde Diskussion rund um das Thema Ethik und KI. Und jetzt los geht's! Wollen wir uns ein bisschen über das Prompting unterhalten?
Ja, können wir gern machen.
Gerne. Also zumindest so Fragen wie, wie lang ist der durchschnittliche Prompt oder sowas? Oder was muss auf jeden Fall drinstehen? Und Emotionen, Sachlichkeit und so weiter. Und hilft es sowas zu sagen wie, schreib mir das und das, aber kling nicht wie eine KI? So einfache Sachen.
Ja, also ich meine zum Thema Prompting, wenn man mal jetzt ganz bei den Basics anfangen will, ich sage immer, behandelt ChatGPT wie ein kleines Kind, dem du irgendwas erklären möchtest. Die KI hat keine Möglichkeit, auf abstrahierte Denkmuster zurückzugreifen. Die KI kann nicht weiter verstehen, was nicht, also nicht mehr verstehen als das, was auch direkt im Prompt steht. Deswegen sage ich halt immer, versuche so wenig wie möglich exotische Begriffe zu verwenden, sei direkt und schreib alles rein, was du in deinem Ergebnis auch haben möchtest. Das ist so meine Grundeinstellung zum Prompten. Und dann gibt's natürlich noch sehr, sehr viel Feintuning, was man machen kann. Auch es kommt natürlich auf den Content an, den du erstellen möchtest. Bei super, super langen Texten ist es natürlich wichtig, dass du auch viele inhaltliche Referenzen gibst und ihm halt auch genau klassifizierst, wie er schreiben soll, mit beispielsweise emotionalen Attributen wie schreibe freundlich, schreibe
aber am besten
wie ein Freund.
Am besten Attribute, die stärker konnotiert sind. Also nicht freundlich, sondern vielleicht eher so was schreib, als wärst du mein bester Kumpel seit 50 Jahren oder mein Vater.
Ja, aber das ist doch mal, glaube ich, noch mal was anderes, was sowieso gut funktioniert, ist diese Rollenverteilung, dass du ChatGPT eine Rolle gibst und er richtet sich dann quasi nach dem, was diese Person dann sagen würde. Das funktioniert wesentlich besser, als ihn mit 40 verschiedenen Attributen zuzuschütten, die er im Endeffekt eh nicht wirklich verwerten kann.
Aber findet ihr, das ist ja auch einer von diesen klassischen Tipps, den man in jedem GPT-Prompting-Kurs bekommt, gib ihm eine Rolle. Findet ihr wirklich, dass das einen maßgeblichen Unterschied macht? Ich persönlich hatte ganz am Anfang auch, die Briefings wurden immer länger, seitenweise habe ich ChatGPT gesagt, was ich alles haben möchte, um dann einen perfekten Blogartikel rauszubekommen. Das hat meiner Meinung nach auch am Anfang besser funktioniert wie jetzt.
Ja.
Aber ich bin von sehr umfangreichen Prompts wieder zurück, back to the roots gegangen, in 3 bis 5 Zeilen maximal, um da gute Ergebnisse zu bekommen. Und ich finde auch, das mit der Rolle macht in den meisten Fällen nicht super viel Unterschied in meiner Erfahrung.
Ich hab früher LinkedIn-Postings auch ab und zu mal damit gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich sage, du bist ein Online-Marketing-Senior mit 20 Jahren Erfahrung, in LinkedIn macht dir keiner was vor, irgendwie sowas. Nutze alle wichtigen Regeln von LinkedIn Social Media Management und schreiben mir einen Beitrag über das, dann hat es auf jeden Fall besser funktioniert, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Weil dann hat er auch immer vorne diesen Teaser-Satz gehabt, der halt dazu einladen soll, auf mehr Lesen zu klicken. Dann hat er eben die Emojis benutzt am Anfang von einer Zeile und sonst hat er das nicht gemacht. Sowas.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass es eine gute Möglichkeit ist, um einfach dein Prompt kompakter zu machen. Weil das Problem ist ja, je länger dein Prompt wird, in den meisten Fällen überforderst du ihn dann mit den Inhalten. Und auch die Ausgabe, die Materie, die er dir ausgibt als Ergebnis, wird dadurch auch geringer. Weil es ist ja immer, je länger dein Prompt wird, desto weniger umfangreich wird meistens das, was er dir auch auswirft. Also ich finde, es ist immer wichtig, dass man sehr, sehr gutes Gleichgewicht findet aus, was gebe ich ihm an Daten, aber ich halte trotzdem meinen Prompt so kompakt, dass er halt noch genügend Freiheit hat, um da eben einen guten Text rauszuschreiben. Und ich finde, für sowas sind halt solche Rollen super, weil du ihn ja quasi mit so einer Beschreibung wie beispielsweise Social Media Marketing Manager gleich so viele Werte und Richtlinien mit auf den Weg gibst, ohne dabei wirklich auf viele, Verben und Wörter auszuschweifen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich denke schon.
Also ich glaube, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, ob das Ganze jetzt ausschlaggebend für guten Content ist. Das, glaube ich, kann man jetzt nicht so 100% sicher sagen. Also ich bin der Meinung, man kann auch einen guten Text rausbekommen, wenn man keine Rollenverteilung macht. Mhm. Aber dann muss man es halt irgendwo anders versuchen, ihm weiß zu machen, was er schreiben soll. Oder sehr, sehr viel Glück mit der Generierung haben. Das geht natürlich auch.
Ich glaube, ich habe ein Beispiel. Mhm. Ich habe mal Domains gesucht für eine Geschäftsidee mit ChatGPT und habe erst gesagt, die Geschäftsidee ist das und das und das. Also ich kann ja was sagen. Geschäftsidee war etwas mit Coworking. So, und dann nenne mir 10, weiß nicht mehr, innovative, irgendwas habe ich schon noch gesagt, innovative, coole Domains. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, ja, Coworking 24, Coworking hier das, Coworking das. Und dann dachte ich mir, ja, aber das soll ja nicht so langweilig sein. Und dann habe ich geschrieben, orientier dich an Silicon Valley. Es soll so klingen, als wäre es quasi ein Unicorn, mhm. also sowas. Mhm. Und dann kam sowas wie WorkNest oder weiß ich gar nicht mehr. Irgendwas mit Co-Hub und sowas. Ja. Also ist ein bisschen kreativer geworden. Mhm. Das fand ich gut. Ist ja wie eine Rolle, Silicon Valley.
Okay, also in diesem Fall hat es gut funktioniert.
Ja.
Andere Tipps fürs Prompting?
Ja, einfach sich vorher gut überlegen, was man in der Ausgabe haben will. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, was du nicht reinschreibst in den Prompt, kriegst du am Ende auch nicht. Also was mir auch im Laufe der Zeit jetzt aufgefallen ist, es bringt auch bei längeren Chatverläufen oder grundsätzlich Sachen, wo du vielleicht nochmal ein paar Korrekturschleifen hinter dem ersten Textabsatz hinterherziehen möchtest, viel auch nochmal die Sachen zu erwähnen, die du im ursprünglichen Briefing schon erwähnt hattest, also quasi nochmal ein Briefing machst, weil sonst geht sowas schnell verloren bei ChatGPT. Also ich merke es relativ oft, dass ich ihm beispielsweise in dem ursprünglichen Briefing schreibe, keine Ahnung, nutz dieses und dieses, dieses und jenes Wort. Und das funktioniert auch für die ersten 2 Änderungsentwürfe, die ich ihm dann also rückschlüssig machen lasse. Beim dritten vergisst er es dann. Also da sage ich immer, wenn ihr dann wirklich, wirklich perfekten oder möglichst perfekten Output haben wollt bei der ChatGPT, dann geht jeden Prompt, den ihr gebt, als vollständiges Ding an und macht keine halben Sachen.
Ich bin auch davon weggegangen, die Chatverläufe, diesen Chatverlauf für dieses eine Thema bis in die Unendlichkeit zu benutzen. Mhm. Ich gebe ihm sehr oft einen Cut und fange nochmal von vorn an, wenn ich ein neues Thema beginne.
Das Gefühl habe ich auch oft, dass man nicht mehr als 10 Anfragen oder so im Chat haben soll, weil es die Informationen sich einfach anhäufen, die er immer nutzt fürs Prompt. Weil ja nicht jedes Prompt neu ist quasi, sondern eben die alten auch noch mitgenutzt werden. Genau. Und was aber von meiner Seite aus der goldene Tipp ist für ein gutes Prompt, ist zu übertreiben in den Adjektiven. Das habe ich herausgefunden. Wenn man ihm nicht sagt, sei freundlich oder sei cool, innovativ, sondern sei verrückt oder wie ein Geistesgestörter oder mach mal was absolut Krankes, irgendwie solche Attribute, dann schreibt er auch mal Sachen, die haben irgendeine die haben irgendwie Seele. Also Seele ist vielleicht das falsche Wort, aber die haben da irgendeine Emotion drin, bei denen man auch mal schmunzeln. Oder was auch gut ist für Social Media oder Blogartikel, wenn man sagt, mach Storytelling. Mhm. Solche Begrifflichkeiten, die sind ziemlich cool. Wobei beim Storytelling oft auch ein bisschen zu krass geht.
Und das wollte ich gerade sagen. Also es neigt auch teilweise zur Übertreibung bei solchen Sachen. Also vor allem, wenn es um dieses typische Narrative geht oder um irgendwelche Marketing-Floskeln, die in den Sachen vorkommen. Also da denke ich gerade an das, was du vorhin gesagt hast mit dem Social Media Manager. Das habe ich natürlich auch schon ein paar Mal genutzt als Personenattribut für ChatGPT. Und genau da habe ich dann häufig halt immer so diese typischen marketingtechnischen Formulierungen, die aber eigentlich, also das, den Leuten fällt es natürlich auf, wenn die das lesen, dass halt einfach so ein typischer Marketing-Satz ist. Und dann liest man dann natürlich drüber weg, weil man mag sowas eigentlich nicht. Das wirkt dann zu aufdringlich und zu extrem für den Content, in den meisten Fällen.
Also das Schlechte an KI ist, dass man so klingt wie jeder andere quasi. Aber das kann man eben beseitigen, wenn man promptet wie kein anderer. Und das heißt halt, indem man eben Attribute nutzt, auf die man nicht in erster Linie kommt. Stell dir vor, du bist aus einer Psychiatrie ausgebrochen und jetzt schreibt mir einen Social-Media-Artikel. Probiert das einfach mal aus.
Okay.
Also das ist echt ein cooler Tipp, weil dann klingt es ganz anders. Das hilft natürlich nicht lange.
Ich wollte gerade sagen. Also
bringt auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind rein.
Mhm. Ja, ich finde halt, das ist eines der größten Probleme und was mir auch immer wieder begegnet, vor allem wenn du mit wirklich, wirklich viel Text zu tun hast und viel Text hintereinander, ist nicht mal die bloße Wortwahl, die ChatGPT betreibt teilweise, sondern es ist eine KI und das bedeutet, im Kern ist immer das Muster. Es wird nach Mustern formuliert und nach Mustern werden Sätze zusammengebaut. Das Problem ist, du kannst irgendwann diese Muster rauslesen. Dir wird bewusst, welche Satzkonstellation ChatGPT nutzt. Und dann fallen solche Sätze halt wahnsinnig schnell ins Auge. Mhm. Und das, finde ich, ist eins meiner größten formulierungstechnischen Mankos, weil du kannst es quasi schwierig nur verhindern. Selbst wenn du die kompletten Worte in diesem Satz änderst, dadurch, dass dieser Satz immer gleich aufgebaut ist und in vielen verschiedenen Content immer wieder auftaucht, merkst du einfach schnell, was ein KI-Satz ist und was nicht. Und da gibt's halt immer so typische Satzbauten, die immer und immer wieder vorkommen. Und das ist einfach, du merkst es. Und deswegen kommst du in vielen Fällen einfach nicht mehr drüber hinweg, da selber nochmal drüber zu gehen.
Also glaubt ihr, je länger man mit dem Tool arbeitet, desto mehr schleicht sich diese Musterwiederholung ein? Und deswegen waren wir am Anfang so begeistert, als wir die ersten Texte damit generiert haben.
Ja.
Und jetzt ist schon so eine gewisse Müdigkeit eingekehrt.
Ja, ja.
Oder wurden die Versionen von ChatGPT wirklich schlechter in ihrer Kreativität?
Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Und tatsächlich sind das genau die zwei Seiten, die gerade so, also ich meine, es gibt immer wieder Leute, die sich darüber beschweren, dass ChatGPT nicht mehr so smarte Antworten bringt, wie es damals war. Und dann gibt's halt
war
diese
oder vermeint.
Und dann gibt's hier halt dann immer diese zwei Lager und die meisten Leute sagen oder viele Leute sagen halt, ja, man merkt schon einen Unterschied mit der Zeit, aber viele sagen natürlich auch, man merkt den Unterschied nur, weil man halt so konsistent und so viel damit arbeitet und irgendwann halt einfach Experte darin wird, solche Sachen rauszulesen, weil das ist ja quasi auch der Punkt, wo du als Texter darauf achtest. Du möchtest ja nicht, dass der Text wie ein KI-Text aussieht. Und deswegen lernst du auch auf sowas speziell ein Augenmerk zu legen. Und dann kann man natürlich wieder sagen, genau deswegen fällt es jetzt erst auf. Aber ich würde sagen, es ist einfach ein Problem, was vielleicht aus beiden Lagern irgendwie ein paar Werte oder ein paar Wahrheiten hat.
Mhm.
Weil ich finde einerseits klar, dir fällt sowas mit der Zeit einfach dann öfters auf, wenn du sowas häufig schreibst, dann merkst du solche Formulierungen. Auf der anderen Seite bin ich aber selber aus eigener Erfahrung schon der Auffassung, dass mit der Zeit sich immer wieder weitere, ja, mit der Zeit immer wieder weitere solche, ja, solche typischen Mankos mit einschleichen. Also vor allem, wenn man da mal eine kleine Suche im Internet macht und schaut, was die anderen Leute so dazu sagen zu dem Problem, es taucht halt immer öfters auf, dass die Leute sich darüber beschweren, dass beispielsweise Abkürzungen genommen werden, dass der möglichst kurze Weg zum Ergebnis gewählt wird von ChatGPT. Und da geht es beispielsweise darum, wenn man sagt, es müssen andere Worte gefunden werden, dass er statt diese Worte umzuschreiben, die Worte einfach rauslöscht und den Satz dann so lässt. Solche, jetzt mal als kleines exemplarisches Beispiel dafür.
Ja, sowas sollte man da nicht machen.
Genau.
Also, wenn jemand Text mit KI schreibt und das cool findet, dann sollte man immer wissen, es gibt immer mehr Leute da draußen, die wissen, dass du die KI benutzt hast. Und KI ist ja leider doch eher in Verruf geraten, weil wenn jemand weiß, oh, der schreibt seine Texte mit KI, dann ist er direkt erstmal, weiß nicht, 50% Minuspunkte.
Ja,
genau.
Die Leistung ist erstmal weniger wert anerkannt.
Ja, also ich wollte halt einfach sagen, dass häufig auch sowas passiert, wie dass Leute einen Prompt abschicken und er dann teilweise sagt, ja, das mache ich jetzt aber einfach nicht. Und das ist halt Sachen, die sind am Anfang einfach nicht aufgetreten. Und unabhängig davon, ob man jetzt gelernt hat, solche Sachen aus den Texten rauszulesen, es fällt halt schon auf, dass sowas häufig mal passiert. Und auch der CEO von ChatGPT hat ja selbst auch gesagt, dass ihn dieser Abfall an ich sag mal, Wertigkeit des Outputs schon aufgefallen ist, dass sie selber aber nichts an der KI verändert haben, in Anführungszeichen. Ob das jetzt stimmt, das weiß natürlich niemand genau. Aber im Prinzip ist ja die KI auch ein selbstlernendes Tool. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wie viel schaut sich die KI beim Menschen ab und wie viel Impact hat das auf die Entwicklung der KI?
Vielleicht kommt die KI langsam einfach in die Pubertät und widerspricht das gerne mal.
Sowas in der Art.
Auch noch kleiner Tipp. Bei mir kommt es relativ häufig vor, dass ich einen Link in ChatGPT reinkopiere und sage, fassen wir mal den Inhalt dieser Seite zusammen. wenn ich Informationen schnell erfassen möchte. Und dann sagt ChatGPT, nein, ich kann das leider nicht, weil ich keinen Zugriff auf diese Seite
habe. Genau sowas meinte ich, ja.
Und aber ich kann anhand des Links spekulieren, worum es da geht. Schreibt irgendwas. Und dann sagst du, nein, laut deinen Funktionen weiß ich, dass du auf das Internet Zugriff hast und die Seite scannen kannst. Und dann kommt meistens dieser Seiten, dieser Ladebalken, Scanne-Seite.
Ja,
echt. Ja, das ist ja eigenartig.
Oder auch häufig sagt er, also sag ich dann zum Beispiel, ja, kannst du mir vielleicht kurz, mittlerweile kann er ja zumindest nach Code kalkulieren. Und dann sage ich beispielsweise, kannst du mir nochmal nachrechnen, ob das stimmt. Und dann sagt ChatGPT, ja, ich rechne jetzt nach. Und das war dann die Antwort. Ohne dass weitere Sachen passieren. Und dann musst du halt erstmal schreiben, ja, mach's aber auch bitte. Oder ja, mach doch. Du hast
ja nur gefragt, ob er es kann. Ja. Frage beantwortet.
Und genau das meine ich. Das sind halt dieses typische Abkürzen, dass man versucht, dass ChatGPT versucht, keine Arbeit mehr reinzustecken in die ganzen Sachen. Also das ist so, wie es rüberkommt bei den Leuten.
Vielleicht wird es doch langsam menschlich.
Es klingt wirklich so, wenn man so drüber redet.
Das ist bei mir nur nicht passiert. Nee, aber ich habe heute mir einen Text für ein Webinar ausgeben lassen und es hat natürlich angefangen mit Tauchen Sie ein.
Ja,
zu unseren lieblingsabgedroschenen Formulierungen von ChatGPT kommen wir gleich noch. Ja. Zuerst noch ganz kurz zum Thema AI-Humanization-Tools.
Mhm. Da bist du ja sehr firm drin, wir ja glaube ich nicht.
Was heißt sehr firm? Ich habe ein einziges getestet und ich habe das Gefühl, tatsächlich habe ich heute erst einen Vergleich gemacht zwischen den ChatGPT-Versionen und man muss dazu sagen, ich habe das mit einem deutschen Text gemacht, habe ihm einen deutschen Text mit der Version 3.5 gegeben, der relativ einfach gepromptet war.
Was ist denn ein Humanizer?
Ein Humanizing-Tool soll den KI-formulierten Text menschlicher wirken lassen.
Ah, okay.
Genau.
Für die Zuschauer.
Zuhörer. Genau. Und da habe ich einen generierten Text von Version 3.5 auf Deutsch reinkopiert. Und er hat, glaube ich, da gesagt, zu 27% KI generiert. Und dann habe ich einen Text mit demselben Prompt reinkopiert in die Version 4. Und da hat er sogar gesagt, ist nur zu 4% AI generiert. Und da hatte ich jetzt das Gefühl, zumindest bei deutschen Texten tun sich diese Humanization- und AI-Erkennungstools noch sehr schwer. Also ich habe, wie gesagt, nur ein einziges getestet.
Aber konntest du schon mal ausprobieren, was passiert, wenn du einen wirklich handgeschriebenen Text in das Tool einsetzt?
Das habe ich noch nicht gemacht, aber das wird mein nächster Test.
Sehr gut. Das wird mich mal interessieren.
Ein handgeschriebener Text, der wirklich zu 0% AI generiert ist, einfach mal reinkopieren. Ich müsste es jetzt nochmal auf Englisch ausprobieren, weil dieses Tool soll ja dann auch den Text umschreiben und das müsste man dann nochmal vergleichen. Habt ihr mit solchen Tools schon Erfahrungen?
Okay. Also ich sag immer, meiner Meinung nach bin ich mein Humanizer, also ich überarbeite halt dann meine KI-Texte meistens selbst, dass sie für mich menschlich wirken und ich kann auch halbwegs erkennen, wenn ein Text KI formuliert wurde mittlerweile, durch die textliche, durch das ganze Schreiben, aber ich im Grunde genommen noch nicht.
Genau, ja. Ist natürlich auch die Frage, welche Entwicklung ist schneller, die AI-Textgenerierungsentwicklung oder die Humanization-AI-Textgenerierung.
Ja, ja, ja.
Im Endeffekt, je besser die KI textet, desto weniger werden die Humanization-Tools dann auch gebraucht. Schauen wir mal, wie das Ganze noch weitergeht. Gut, dann kommen wir doch mal zu unseren Lieblingsphrasen, die einen ChatGPT-Text eindeutig erkennbar machen.
Also für alle, die jetzt ab und zu mal ChatGPT-Texte schreiben und verwenden, hört jetzt zu. Ihr werdet jetzt erfahren, womit Leute rausfinden, ob ihr KI-Texte geschrieben habt.
Oder ihr findet es selber raus, wenn ihr durch
die Internet. Oder ihr findet es selber raus.
Oder vielleicht erkennt ihr euch ja in diesen Phrasen wieder.
Naja, ich würde einfach mal anfangen. Ich habe mir nämlich tatsächlich ein bisschen was rausgeschrieben hier zu dem Ganzen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, für mich sind vor allem Satzstrukturen bei ChatGPT das Problem, was häufig dazu führt, dass ich erkenne, dass es ein KI-Text ist. Und deswegen gibt es da auch klassische Satzkonstellationen, die immer wieder passieren. die man halt eindeutig als ChatGPT-Sätze identifizieren kann. Und da wären meine Top 3, sage ich mal, typische mehr als nur Sätze. Also wenn man irgendwas sagt und dann setzt man quasi zwei Sätze in eine Gegenüberstellung und füllt den restlichen Platz mit mehr als nur. Also
dieses Tool ist viel mehr als
nur. Genau, dieses Tool ist mehr als nur das und das. Und dieser typische Satzbau kommt halt immer wieder. Genau das Gleiche, auch eine Gegenüberstellung wären die typischen nicht nur Sätze. Dieses Tool ist nicht nur das, sondern auch das. Auch immer wieder gesehen. Und ja, ich habe mir jetzt als dritten Satz sondern auch aufgeschrieben, aber mir ist gerade aufgefallen, dass das mehr oder weniger an einen Reiter zusammenfällt. Also ja, diese typischen Gegenüberstellungen, wenn es um wirkliche Sätze geht. Und natürlich gibt es auch einzelne Wörter, die einfach immer wieder auffallen oder einzelne Phrasen, sage ich jetzt mal. Und da wäre meine Auswahl jetzt gewesen, in der Ära. Also immer sehr, sehr beliebt bei ChatGPT als Einleitung von irgendwelchen Sachen.
Einen ähnlichen habe ich mir auch aufgeschrieben, deshalb werfe ich den gleich ein.
Ja, let's go.
In der heutigen Welt.
Genau. Also ich
in der Ära der Digitalisierung.
Genau, das ist der ganze Ausfordern, der immer wieder vorkommt. Ich meine, gut, es kommt natürlich auch immer auf die Bereiche an, in denen man sich also aufhält, wenn man jetzt Texte über irgendwelche digitalen Sachen schreibt, dann passiert es relativ häufig, dass er mit so einem Satz oder genau dem Satz, den du gerade gesagt hast, den Text anfängt. Genau das Gleiche, ein bisschen weniger auffällig wahrscheinlich für die meisten, aber für die es sehen und nicht überlesen, noch nerviger, weil es einfach noch häufiger passiert, sind typische Entdecken-Sie-Sätze oder Tauchen-Sie-Ein-Sätze. Also mit Tauchen-Sie-Ein am Satzanfang und mit Entdecken-Sie am Satzanfang.
Tauchen-Sie-Ein in die Welt der
genau.
Thema XY.
Genau. Oder entdecken Sie das und das. Ja, ist, glaube ich, wenig viel zu sagen. Aber das sind halt so, ich glaube, das Problem liegt auch hier an der, mehr oder weniger auch an der Struktur, weil es halt auch immer am Satzanfang ist. Wenn man jetzt zum Beispiel einen kompletten Satz hätte und dann hat man beispielsweise mit dem und dem Tool entdecken Sie die Welt der Digitalisierung neu. Vielleicht war jetzt die Welt der Digitalisierung kein gutes Beispiel für ein Wort, aber ich glaube, der Punkt ist rübergekommen, wenn es mitten im Satz ist, wirkt es einfach anders, als wenn es immer konstant als Satzanfang auffällt. Genau, das wären so meine Worte, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber mich würde es mal interessieren, was habt ihr noch so?
Also neben denen, die du jetzt schon genannt hast, habe ich nur noch ein weiteres. Und das ist der Klassiker, liebe XYZ-Community.
Ja, das ist auch ein, Beispiel, ein guter Punkt.
Liebe
ja.
LinkedIn-Community.
Ja.
Ja. Oder liebe...
Ja.
Also jedes...
Jede Branche, in der man ja. irgendwie einen Text verfasst, hat dann immer dieses Jahr... Liebe so und so Community oder willkommen auch als Satzanfang.
Aber das ist ja hier auch in diesem Podcast meine Begrüßung.
Ja.
Die ist nicht AI geschrieben.
Ich glaube, das ist aber auch wieder nochmal ein anderer Punkt, den du ansprichst. Die Frage ist natürlich, welche dieser Formulierungen werden nicht normal auch ganz gewöhnlich verwendet und fallen jetzt nur so ins Auge, weil sie halt von der AI so überdrüssig verwendet werden.
Sie sind halt so unpersönlich. Also ich lese ja lieber einen Artikel bei LinkedIn, bei dem jemand sagt, ich habe es geschafft, dass das und das passiert oder Problem XY, ich habe es gelöst.
Ja,
oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Anstatt tauchen sie ein in die Welt,
dann
lese ich auch nicht weiter.
In die Welt der Probleme.
Ja, weil es einfach 100% Werbungs-Slang
ist. Ich wollte gerade sagen, es klingt einfach nach Marketing. Du merkst, da versucht dich gerade irgendjemand zu manipulieren, so mit solchen Sätzen.
Wie genau die Werbung, die früher im Free-TV gelaufen ist, die dein schönes Entertainment unterbrochen hat und dann Werbung. Tauchen Sie ein in die Handcreme der Nivea-Welt. Irgendwie sowas.
Ja. Nee, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst und ich bin da ganz deiner Meinung, 100%. Es wirkt einfach unpersönlich, solche Sätze zu verwenden und es ist auch nicht wirklich wortgewandt. Also man kann so viel mit rhetorischen Mitteln machen, wie Einschüben oder irgendwelchen rhetorischen Fragen als Satzanfänge, die sich viel besser eignen, um die Leute einfach aufmerksam auf irgendwas zu machen. Und ja, das macht halt ChatGPT selten.
Also sag mal einfach im Prompt, du bist Goethe, schreib mir einen Blogartikel oder schreib mir einen Beitrag über das und das.
Dann ist das mein nächster Versuch, den ich angehen werde.
Genau, du bist Deutschlehrer.
Mal sehen, welches Feedback du dazu bekommst.
Ja.
Du bist Lyriker.
Jetzt hast du dir ja noch gewünscht, über die Ethik von künstlichen Intelligenzen einzugehen, was eigentlich ein Thema wäre, was man Podcast-Folgen füllen könnte. Wir schneiden es jetzt hier an dieser Stelle nur ganz kurz an. Vielleicht machen wir irgendwann noch eine ganze Folge dazu.
Ja.
Wie können wir garantieren, dass die KI unvoreingenommen bleibt, da im Endeffekt sie ja auch nur von voreingenommenen Menschen programmiert wurde, die ihre ganz persönlichen Moral- und Wertevorstellungen ja da indirekt auch mit einprogrammieren?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, theoretisch ist es eine KI, die sollte ja eigentlich quasi Befehlen gehorchen, sage ich mal. Und wenn ich jetzt sage, gib mir das Rezept für eine Bombe oder sowas, dann müsste sie es ja eigentlich geben. Aber da sind dann eben Punkte drin, die die KI einschränken. Bewusst. Und so soll es ja auch sein. Und so ist es eben auch, wenn ich die generative KI nutze und sage, mach mir ein Bild von, keine Ahnung, Kind von zwei prominenten Leuten, Angela Merkel und Bill Gates oder so. Zeig mir ein Bild. Und dann sagt die KI auch, das darf ich nicht machen. Sowas. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Oder ja, grundsätzlich, wenn man viel mit Markennamen macht.
Oder generiere das Bild von der schönsten Person deiner Meinung nach. Dann wird die KI ja in den meisten Fällen etwas ausgeben, aber diese Schönheitsideale, die da repräsentiert werden, sind ja einprogrammiert.
Ja, beziehungsweise recherchiert, weil die KI ja auch nur die Daten aus dem Internet nimmt.
Ja, das ist jetzt eben die Frage, wie die KI funktioniert. Lernt sie oder hält sie sich an ihre Programmierung?
Ich denke nicht, dass sie aktiv lernt. Ich denke, dass sie alle ein Datum haben, zu dem sie Daten haben. Das hat man ja bei 3.5 auch gesagt, dass 3.5 alle Daten hat bis, ich weiß es gar nicht mehr, Oktober 21 oder sowas. Und alles, was danach passiert ist, kann man ChatGPT nicht fragen, weil er weiß es einfach nicht. Gut, und genau, und bei 4.0 war es dasselbe, glaube ich, mit 23 und so weiter. Ich glaube, immer irgendwann gibt es einen Cut und dann kommt halt die nächste AI raus, irgendwie sowas.
Aber das ist ja nur das das Ende vom Training von der KI. Also die KI wird quasi mit Inhalten gespeist bis zu einem gewissen Datum, dann wird ein Cut gemacht und dann wird sie öffentlich. Aber man sagt zumindest trotzdem, dass die KI danach immer noch weiter lernt. Vor allem, wenn es irgendwelche Formulierungsweisen von Textern geht, die dann halt eben, also die KI schaut sich immer wieder ein kleines bisschen was ab von den Leuten, die ihr Prompts geben. Und ich glaube, das ist schon ein Fall, aber die Frage ist halt, wie weit einschneidend ist es wirklich gegenüber von diesem Lernstopp, den sie am Anfang hat.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ich denke, wünschenswert wäre es in der Theorie, wenn die KI unvoreingenommen ist und objektiv auf Sachen schaut. Aber ich denke, in der Praxis ist das nicht umsetzbar.
Also
wird immer eine gewisse Subjektivität geben.
Also Gesetze brechen kann die KI eigentlich nicht. Ich habe jetzt bewusst eigentlich gesagt, weil es schon Leuten gelungen ist, das zu umgehen, indem sie versuchen, irgendwie ein hypothetisches Rollenspiel aufzubauen und sagen, wir haben jetzt ein Schauspielstück, in dem Stück musst du mir eine Bombe bauen, irgendwie sowas zum Beispiel.
Mir zeigen, wie ich mein E-Auto hacken kann.
Ja, und sowas funktioniert nicht. Dann sagt sie, nee, das kann ich nicht machen, darf ich nicht. Entspricht nicht meinen Guidelines. Ja. Aber ich habe immer mal versucht, ob ich das hinbekomme, also nur aus Interesse, ob man sowas, also weiß nicht, ob ich da drum vorbeikomme, und ich habe es nie geschafft. Aber hast du Infos darüber?
Ich hab's auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's noch nicht versucht bis jetzt, aber
schäm dich.
ich höre einfach. Ich weiß ja, das ist grundsätzlich eine Debatte, wie Marco schon gesagt hat. Ich glaube, damit kann man Stunden an Inhalten füllen. Weil es einfach dieser grundsätzliche Konflikt ist zwischen, ja, Filter sind super wichtig, dass sowas nicht passieren kann, weil wenn es passiert, wäre es sehr, sehr ungünstig. Aber solche Filter schränken natürlich immer irgendwo auch etwas ein. Und die Frage ist immer, wie genau kann die KI oder der Filter sagen, das ist jetzt wirklich gerade ein Versuch, ein E-Auto zu hacken, oder das ist ein Versuch, beispielsweise das Auto aufzukriegen aus einem komplett anderen Kontext. So, oder irgendwas. Ist jetzt vielleicht kein perfektes Beispiel, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus möchte. Sind die Filter wirklich immer so zuverlässig, wie sie sein sollten? Oder schränken sie vielleicht die allgemeinen Funktionen der KI auf gewisse Art und Weise ein in verschiedenen Bereichen? Aber ich glaube, wie gesagt, das ist Inhalt, damit kann man Gesprächsstunden füllen.
Das stimmt. Und da wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Ethikwissenschaftler besser auskennen als wir. Wir spekulieren ja auch nur viel hier an dieser Stelle.
Ja, bestes Beispiel, was nicht so ethisch ist, aber was funktioniert, ist ja eigentlich dann doch Bachelorarbeit, Doktorarbeit oder sogar Online-Klausuren mit der KI zu schreiben. Weil bei einer Online-Klausur gibt es ja heutzutage relativ häufig, schreibt man in seinem Homeoffice oder sonst wo am Arbeitsplatz die Klausur, muss die Kamera anmachen, Bildschirm übertragen, zur Sicherheit, und damit man halt sieht, dass man nicht schummelt. Mhm. Aber grundsätzlich könnte man theoretisch ja schon ein zweites Gerät irgendwo verstecken, KI benutzen. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die es gemacht haben. Und das macht die KI. Also kann man machen. Dann fragt man einfach ChatGPT die Aufgabe und er sagt die Lösung.
Ja, ich glaube, so ChatGPT in der Nutzung Bildung spezifischen ist eh noch auch noch mal wieder ein Thema, was man, glaube ich, noch ewig weit auffächern könnte. Weil du musst ja überlegen, da hängt ja nicht nur die Arbeit oder Klausur oder die Aufgabe dran, sondern da hängt ja ein wahnsinnig großer, ich sag mal, Rattenschwanz an Nachfolgewirkungen dran. Ich meine, mein Arbeitgeber will mich ja auch daraufhin einstellen, was ich vielleicht nach der Schule oder in der Schule so geleistet habe. Und wenn meine ganze Leistung beispielsweise auf, ja, generierten Texten basiert, die nicht ich gemacht habe, dann, also man merkt, das zieht sich dann halt durch. Also da ist auch wieder so eine Frage. Ich merke schon, es wird viel, wenn wir darüber jetzt auch noch reden.
Aber ist das schlecht oder sind wir einfach nur zu alt? Weil diese Diskussion gab es safe auch vor 10 Jahren, wenn es darum ging, durfte man für eine Bachelorarbeit das Internet benutzen oder musste man in die Bibliothek gehen?
Ganz genau. Und in einer Arbeitssituation wirst du diese Tools ja auch benutzen, so wie wir es jetzt auch tun. Also ist es dann verwerflich, wenn du während deiner Ausbildung lernst, wie man diese Tools richtig im richtigen Kontext benutzt oder nicht?
Ja, die Frage sollten wir offen
lassen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die beantworten wir mal anders.
Diese Frage war
10 Jahren.
Noch ganz kurz, allerletzte kurze Frage. Hat jemand schon mit der Google Gemini gearbeitet?
Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ich werde angeguckt. Ja, habe ich. Ich finde die Aufmachung sehr, sehr viel schöner optisch. Also ein schöneres User-Interface. Es wirkt alles ein bisschen futuristischer. Grundsätzlich glaube ich, also das habe ich nicht so benutzt, dass es mehr praktische Tools gibt, wie auch diese Sprachsuche oder Anbindungen an Google Workspace. Man kann zum Beispiel bei Gemini sagen, schau in meinen Docs und sag mir das und das. Oder also der hat quasi schon als Prompt alles, was man im Google Workspace hat. Das ist ziemlich praktisch. Der weiß alles, was du da drin hast, und du kannst ihm sagen, was ist das und das und das, guck in meinen Docs. Ja. Irgendwie sowas. Und der findet das auch direkt. Das ist schon praktisch. Aber allein von der Intelligenz her, wenn man jetzt einen Prompt mit dem anderen vergleicht, dann ist es, finde ich, schlechter als ChatGPT.
Also man kann mit seinen echten Daten direkt live arbeiten und es ist quasi wie eine super gute Suchfunktion.
Genau, ich glaube, man bekommt es auch nur, wenn man einen Business-Account hat bei Google. Da bin ich mir nicht so sicher. Und bei uns war es zumindest so.
Ich glaube, so generell jetzt in der Zukunft wird es interessant, sich mal anzuschauen, was so für Konkurrenten für ChatGPT auftauchen auf dem Markt. Ich meine, Meta hat ja da auch jetzt mit der, Entschuldigung, wenn ich es jetzt falsch ausspreche, mit der Llama 3 AI oder ist da gerade am Nachliefern. Da ist es auf jeden Fall auch gut, mal ein Auge drauf zu werfen, wie sich das Ganze so entwickelt. Und ja, grundsätzlich, glaube ich, ist ein Bereich, wo sich noch viel tun wird in der Zukunft.
Wir werden unsere Augen und Ohren offen halten.
Und werfen.
Und tauchen ein in die Welt der AI. Nein, das sind wir ja jetzt in dieser Podcast-Folge schon sehr gut. Ich bin gespannt, wo dieser Trend noch hingeht. Ich denke, man kann wie immer sagen, nutzt die AI-Tools, aber nutzt sie mit Bedacht. Und ansonsten, denke ich, haben wir jetzt einen sehr guten Einblick gegeben, wie ChatGPT unseren Arbeitsalltag verbessert oder verändert hat. Veränderung ist ja nicht immer was Gutes, aber auch nichts Schlechtes. Und an dieser Stelle bedanke ich mich hier im Taismo Podcast Studio natürlich zunächst bei euch beiden, Dominik und Joel, dass ihr wieder da wart. Und ich bedanke mich auch bei allen Hörern und Hörerinnen da draußen, die uns wieder zugehört haben, dieser ausschweifenden Folge jetzt noch dran sind. Vielen Dank dafür und vergesst nicht, uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl zu folgen und gerne auch eine Bewertung zu geben. Oder die Kommentarfunktion bei Spotify, auf der wir zwar nicht antworten können, aber die anderen Menschen da draußen, die den Podcast hören, es sehen können. Teilt uns da Gedanken mit und dann sage ich vielen Dank und das war's. in Folge 13 bei Potsmo.
Oder Folge 14, wenn wir zwei draus machen.
Okay.
See you later, Alligator.